Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge auf KTV, SDS auf KTV, Stunde der Seelsorge auf KTV mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich auch zu dieser Sendung begrüßen möchte. Pater Karl, schön, dass du wieder da bist.
Gerne.
Wir starten mit dem Matthäusevangelium, Kapitel 16. Jesus fragt seinen Jünger bei Caesarea Philippi: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Und die Antworten, die einen sagen für Johannes den Täufer, die anderen sagen für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Und dann fragt Jesus nach: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann grätscht da Petrus rein und sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt dann: Petrus, diese Worte, die hat dir mein Vater im Himmel eingegeben. Und dann diese berühmten Verse, Matthäus 16, 18, sagt Jesus dann: Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und dann Vers 19 gleich noch dazu: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Mit diesen Worten hat Jesus selber beschrieben, was ein Papst ist und wie ein Papst sein sollte.
Viele schauen jetzt eben, wir hatten das Begräbnis von Papst Franziskus, jetzt blickt die ganze Welt dann immer mehr gespannt nach Rom. Am 7. Mai beginnt das Konklave. Wie schön, dass es in den Marienmonat fällt, der heute beginnt. Ich gratuliere übrigens allen Bayern zur Patrona Bavaria, die vielleicht jetzt zuschauen. Und diese Stelle ist wirklich wichtig. Ich würde euch alle einladen, weil wir jetzt auch Diskussionen haben werden über das Papsttum, den Sinn des Papsttums, weil wir es auch richtig einordnen müssen, weil der Papst ist nicht die Kirche, aber er ist wichtig in der Kirche, wofür das eigentlich steht. Und diese Stelle, die du zitiert hast, im 16. Kapitel bei Matthäus, ich habe sie aufgeschlagen, ist ganz wichtig. Vielleicht zwei Ergänzungen. Also wenn Jesus hier die Jünger fragt und die dann sagen, irgendein Prophet, und dann fragt er den Simon, hier wird er Simon genannt, also hier ist er noch nicht Papst, sondern das Wort Petrus, Kephas, Fels, das bekommt er wegen seiner Antwort. Also das heißt auch, dass dieser Spitzname oder diese Namensänderung, die Jesus hier vornimmt, eine Änderung in das Amt, in einen Dienst, in eine Aufgabe hinein ist. So versteht es die katholische Kirche seit 2000 Jahren für die 266 Menschen, Priester, Bischöfe, die bisher dieses Amt inne gehabt haben, die eben Päpste waren. Also das heißt, er sagt dann zu ihm: Du bist Petrus, der Fels. Und dann noch ein wichtiges Wort, du hast das vorgelesen, aber es ist noch dramatischer formuliert hier, weil Jesus sagt, wie er die Antwort gibt: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, und damit das Bekenntnis von Nicäa gleichsam antizipiert oder der Geschichte mitgibt, nämlich das Bekenntnis dazu, dass in Jesus Christus Gottes Sohn hier ist. Da sagt er zu ihm: Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart. Also da steht im Griechischen ein ausdrückliches Nein. Ja? Nein, nicht Fleisch und Blut. Du hast das nicht, weil du so gescheit bist, weil du so gelehrt bist, weil du so toll bist und so weiter. Du hast das nicht wegen deiner menschlichen Fähigkeiten, sondern nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel. Und das ist eben ganz entscheidend für das übernatürliche Verständnis des Papstamtes, dass der Papst nicht eben jetzt glaubensproduktiv ist, sondern dass er glaubensbewahrend ist und zugleich auch rezeptiv im Sinne eines Charismas, das sich dann in der sogenannten Infallibilität, in der Untäuschbarkeit des Papstes äußert.
Der Tradition nach ist der heilige Petrus der erste Bischof von Rom. Er ist der Stellvertreter unseres Herrn Jesus Christus auf Erden. Wenn die Kardinäle dann ins Konklave gehen, dann wählen sie den Bischof von Rom, der dann auch Papst ist und der auch das Haupt des Bischofskollegiums ist.
Die Universalität dieses Bischofsamtes hat sich natürlich im Laufe der Zeit entwickelt, denn früher gab es ja gar keine Kommunikation in dieser Weise. Jetzt können wir mit den Kameras, fast bis ins Schlafzimmer des Papstes jetzt eben schauen. Also die Medien ermöglichen, also diese Fokussierung auf einen einzigen Punkt jetzt eben. Früher, der Papst ist über Jahrhunderte als Bischof in Rom gewesen und über verschiedene Mechanismen hat diese Kirche von Rom, von der der heilige Ignatius sagt, dass sie den Vorsitz in der Liebe hat. Und wir sehr, sehr alte Zeugnisse aus der Kirche haben, wie wichtig es war eben jetzt, dass hier der Petrus-Nachfolger einen Vorsitz hat, einen Primat, weil zu ihm eben, dem ersten Petrus, gesagt worden ist, du bist der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Der heilige Irenäus, nicht, der am Beginn, also im zweiten Jahrhundert noch, sich bemüht, die Bischofslisten von Rom aufzuzählen, die Bischöfe von Rom aufzuzählen, um zu zeigen, hier gibt es eine Kontinuität eben jetzt hin, bis eben zu diesem ersten Petrus, der dieses Bekenntnis gemacht hat und von Christus als Fels, als Petrus, als Papst eingesetzt worden ist.
Also, ganz Wichtiges, der Bischof von Rom ist der Papst, nicht der Papst ist so nebenbei der Bischof von Rom. Das ist mal ganz wichtig festzuhalten.
Ja. Ja, darf ich noch dazu sagen, ja. Und Petrus ist eben dann in Rom begraben, also diese gigantische Kuppel des Petersdomes ist, hat man so gebaut, dass sie mitten über dem Grab ist. Kaiser Konstantin hatte den halben Hügel, diesen Vatikanhügel hier abgraben lassen, damit dort sich die Kirche so ausgeht, dass eben der Altar über diesem Grab sein kann. Und der Gewählte ist Bischof von Rom, ja, das ist natürlich klar. Seine Aufgabe als Bischof von Rom nimmt er immer durch einen Vikar wahr. Papst Franziskus hat es sehr betont, Bischof von Rom. Das ist natürlich auch das Faktum, also das Amtsverständnis, dass er zuerst Bischof von Rom ist, aber natürlich seine Bedeutung ist, dass er den Primat innehat, dass er als Bischof von Rom Papst ist, also den Dienst der Einheit und des Magisteriums der Lehre für die ganze katholische Kirche jetzt eben ausübt. Und das macht dann eigentlich seine große Bedeutung aus. Aber eben er wird gewählt als Bischof von Rom und als solcher ist er dann jetzt eben Papst. Und deshalb sagen die Regeln ja auch, also es kann jeder ab 35 Jahren kann jeder katholische Mann gewählt werden. Wenn es ein Laie wäre, also das sind ja Theorien, aber das steht auch im Kirchenrecht so, weil es eben auch möglich wäre, weil der Heilige Geist hier diese Wahl jetzt auch wirkt, dann müsste er sofort zum Bischof geweiht werden, weil nur insofern er Bischof ist, Bischof von Rom, ist er Papst der Gesamtkirche.
Nach der Lehre der katholischen Kirche ist der Papst, der jeweilige Papst, immer Nachfolger des heiligen Petrus und er ist Hirte, Lehrer und Priester. Hirte bedeutet, er hat die Herde, 1,4 Milliarden Katholiken zusammenzuhalten. Ja. Er hat zu sorgen für die Einheit der Kirche, aber weniger durch die Ausübung auch, aber weniger des Jurisdiktionsprimates, als vielmehr soll er vorangehen im Primat der Liebe. So soll er das ausüben, die Füße waschen. Zweitens, er ist Lehrer. Ich sage das mal so. Natürlich hat er um die Bewahrung des Glaubens Acht zu geben, aber er soll vor allem auch sorgen für die Evangelisierung der Völker. Er muss eigentlich Völkerapostel sein mit Johannes Paul II. Und diesen Päpsten, die dann viel um die Welt rumgereist sind, ist es sehr deutlich geworden. Er ist Priester. Das heißt, als Stellvertreter unseres Herrn Jesus Christus auf Erden verkörpert er, müssen wir so formulieren, die Versöhnung mit Gott. Ich bringe es mal ein bisschen so, dass man es auch heute versteht. Gerade diese Päpste, Johannes Paul II., Franziskus, haben ja sehr auch die Barmherzigkeit Gottes betont.
Ja, also der Papst kann pastorale Akzente geben, oder durch Symbolhandlungen, wie das die Stärke von Papst Franziskus war, sehr bewegen und die Welt beeindrucken, auch über das, was Christentum, was christlicher Glaube eigentlich bedeutet. Das hat Papst Franziskus sehr getan. Allerdings, ich habe da ein kritisches Verhältnis auch zu manchen dazu, was sich in den letzten Jahren durch die Medien entwickelt hat, weil tatsächlich ist der Papst Bischof von Rom und als solches hat er einen Dienst für die Gesamtkirche, aber die Gesamtkirche hat immer Apostel vor Ort, Apostelnachfolger vor Ort und das sind die Bischöfe. Und die sind in ihren jeweiligen Regionen verantwortlich als Priester, als Hirten und in all ihren Funktionen, die sie von Christus haben. Deshalb ist der Bischof auch so, dass er zum Beispiel durch seine Gewänder das diakonale Gewand hat, das priesterliche Gewand anhat, ist auch ausgezeichnet durch eine Mitra, durch den Hirtenstab als guter Hirt, der vorangeht. Also die sind in ihren Regionen eigentlich auf der Ebene des Papstes auch. Also man muss das wirklich realistisch sehen, also dass Jesus Christus nicht eben jetzt eine Kirche wollte, wo es einen Monozentrismus jetzt eben gibt, sondern der Papst hat in diesem Apostelkollegium, das die Bischöfe sind, die Kardinäle sind keine Weihestufe, die sind nur Bischöfe, die ausgezeichnet sind vom jeweiligen Papst, um dann den Nachfolger zu wählen und ihn sonst eben jetzt in der Kirchenleitung zu beraten. Aber eigentlich ist die Pastoral die Aufgabe und auch das Lehramt Aufgabe der Bischöfe vor Ort. Und wenn was nicht funktioniert, wenn Fragen sind, wenn die Einheit gefährdet ist, wenn das Glaubensgut gefährdet ist, dann kommt dem Papst eine besondere Aufgabe zu. Jetzt hat sich das aber durch die Medien, Paul VI. Hat es begonnen, dann eben mit Johannes Paul II., der hat es sehr genützt auch, fokussiert einfach auf den Papst, weil er natürlich medial interessant ist und starke Führungspersönlichkeit, wie es der Johannes Paul II. War. Der hat das Volk Gottes auch durch die Medien gewonnen. Da hat vieles in den Diözesen nicht funktioniert in der nachkonziliaren Zeit. Und dieser starke, glaubensstarke und die wollte die Kirche zur Heiligkeit führen, hat die Medien genützt, aber war sehr stark der Fokus auf den Papst. Dann ging das weiter mit Benedikt, dann jetzt eben mit Franziskus vielleicht noch stärker. Aber wir müssen aufpassen, ein Kardinal hat vor kurzem mal gesagt, ja, also die Kirche ist Christus und nicht der Papst. Ja. Das ist sehr dramatisch, wenn man doch kann, der das wirklich so gesagt haben. Ja, aber es ist wirklich so gemeint, weil der Eindruck sich verschiebt oder in Gefahr ist, wir ihn zu verschieben. Und ich sage noch zum Schluss noch kurz was. Abt Gregor, den wir gestern zu Grabe getragen haben, unser großer, großer Abt im Heiligenkreuz, der die Päpste so sehr geliebt hat. Abt Gregor hat gesagt, früher, wie ich jung war, da ist man jeden Sonntag in die Kirche gegangen und hat den Pfarrer gesehen. Alle 10 Jahre ist der Bischof vorbeigekommen, damit er ihm die Firmung spendet. Und einmal im Leben vielleicht ist man nach Rom gewallfahrtet und hat den Papst gesehen. Jetzt hat sich alles umgedreht. Also man sieht den Papst dauernd, man sieht den Bischof ab und zu im Fernsehen und den Pfarrer sieht man nicht mehr, weil man nicht in die Kirche geht. Ja? Aber die Kirche ist anders herum, als die Medien es transportieren oder für Aufmerksamkeit sorgen, jetzt eben konzipiert. Von dem Priester, der Priester ist Christus vor Ort auch. Ja? Also er wird vom Bischof geweiht, um in seinem Namen die Sakramente Christus gegenwärtig zu machen. Mein Leib, mein Blut, spricht er die Christusworte bei jeder Messe. Ich spreche dich los, sagt er die Worte Christi. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das Papsttum einordnen, weil es eben eine Aufgabe für die Gesamtkirche ist, aber nicht die Gesamtkirche als solche darstellt.
Pater Karl, man sieht wieder, welchen großartigen Beitrag KTV leistet. Wir bringen zwar nicht alle diese Ortspfarrer, aber bei uns kommen viele Priester, viele Mönche, sogar Zisterzienser. Die Leute sehen wieder den Klerus fort. Pater Karl, in diesen Tagen befinden sich die Kardinäle im Vorkonklave. Sie sind auf der Suche nach einem neuen Papst. Es geht um das Profil, wie sollte der Papst sein. So sollte der Papst sein, sagen viele. Machen wir auch mal ein Thema Konklave, so sollte ein Papst sein. Kardinal Kaspar hat ja zweimal an einem Konklave teilgenommen, 2005 bei der Wahl von Benedikt XVI. Dann und dann 2013, als dann Bergoglio Papst Franziskus wurde. Und Kardinal Kaspar sagt so, in der südlichen Hemisphäre dieser Welt, du bist bei Missio da hier ganz vorne mit dabei, da geht es um Themen wie Armut, Kriege, Ungerechtigkeiten. Ja. Diese Themen hat Papst Franziskus mit nach Rom gebracht, voll ins Zentrum gebracht, ja. Die bei uns in Westeuropa nicht so präsent waren, schon auch da, aber nicht so präsent. Ja. Die Kirche ist immer mehr auch hier jetzt fokussiert. Bei uns, Kardinal Kaspar, so sagt das, erwarten manche die Frauenordination und die Abschaffung des Zölibats. Das Wort wörtlich Kardinal Kasper. Er hat also Erfahrung für zweimal Konklave, Teilnahme, wobei er jetzt ja nicht mehr teilnehmen darf, weil er so ein gesegnetes Alter hat. Meiner Ansicht nach sollte man jemanden nehmen, der mit beiden Seiten reden kann und versuchen kann, zusammenzuführen und nicht zu spalten. Das scheint mir in der gegenwärtigen Situation wichtig zu sein, denn es hat sich in Gegensätzen verhakt, die es eigentlich nicht geben sollte in der Kirche. Auch hier haben wir wieder das Thema Spaltung in der Kirche. Wir haben in der letzten Sendung darüber gesprochen und auch Kardinal Kasper würde meinen, glaube ich, dass es so sagt, die Kardinäle sind auf der Suche nach einem Versöhner auch.
Das wird sicher der Fall sein. Man muss nur aufpassen. Also ich bin da sehr skeptisch, weil Benedikt und Franziskus, was der zum Beispiel in Synodalität auch gesteckt hat, das war ja eine Antwort auf den Modus von Synodalität, wie man ihn aus Deutschland berichtet bekommen hat, wo dann bei Abstimmungen rote oder bei Wortmeldungen rote Karten gehoben worden sind, dass man nicht der Meinung ist. Also Bischof hat mir da einiges erzählt und er wollte dann also dieses Miteinander reden. Der Ziel von Synodalität ist dann übrigens die Mission. Deshalb in diesem Sinn hat man es immer im globalen Süden sehr, sehr positiv aufgenommen, weil das ihr Hauptanliegen ist. Wenn er zu sehr mit der sterbenden Kirche in Europa eben jetzt dialogisiert ohne Ende, das kostet viel Kraft und diese Kirche in Europa braucht eigentlich eine Bekehrung. Die westliche Kirche ist am Ende, weil eine Form von Atheismus in ihr nagt, die unerträglich ist, dass man nicht wirklich an die Wirklichkeit Gottes glaubt. Ich glaube, dass die Probleme viel größer sind als Frauenweihe oder irgendwas. Im Prinzip geht es darum, kann ich mir mein Christentum so gestalten, wie es mir in meinen Vorstellungen jetzt gefällt. Und das widerspricht diametral dem Verständnis des christlichen Glaubens. Der Petrus ist aus dem Boot ausgestiegen, weil er an Jesus geglaubt hat. Und er konnte übers Wasser gehen und die katholische Kirche in Europa sauft einfach gnadenlos ab, weil sie selber an die Gnade Gottes nicht mehr glaubt. Man muss sich nur die Zahlen anschauen. Faktisch sind wir in 20 Jahren eine völlig irrelevante Größe. Und wenn wieder zu sehr Wert gelegt wird auf diese Themen in den Medien, in Interviews, das sind immer die Reformthemen, ist Papst Franziskus gescheitert und geht es nur immer um dieselben Themen. Man hat überhaupt nicht seine Botschaft verstanden, dass er gesagt hat, wir müssen Christus den Menschen bringen. Wir schauen zu hier, wie so viele Migranten kommen. Viele auch aus dem Islam haben Sehnsucht nach dem wahren Gott. Wo sind unsere Angebote? Viele sind nicht mehr dabei, ja, weil sie irgendwie gar nicht verstehen, was Kirche ist. Sie haben nie mitbekommen, was Sakramente bedeuten, welche Kraft drinnen steckt. Sie suchen sich andere Antworten auf die Sinnfrage. Sie gehen in die Esoterik, sie machen alle möglichen Irren- und Wirrensachen. Ja. Und wir Kirche stehen dabei und reden nur in Europa über diese Dinge. Also wenn der nächste Papst wieder so sich in diesen eurozentrierten, letztlich kolonialistisch präpotenten Themen, weil ich sehe hier kaum Verständnis also für die Anliegen des globalen Südens. Man applaudiert dann, wenn man sozial irgendwas macht, aber das ist eine Selbstverständlichkeit, die in Asien, in Afrika und so weiter daraus folgt, dass man an Christus glaubt, ja. Also diese Hingabe, die dort gelebt wird, dass jeder Pfarrer dort bis zum Umfallen arbeitet, dass die Schwestern dort Tag und Nacht eben für die Kinder da sind. Wir haben einen Kardinal aus dem Sudan, nicht, der von Missio gefördert worden ist, oder vom Südsudan. Und dort gibt's gerade mal im Südsudan gibt's 80 Kilometer asphaltierte Straße. Und dieses Land ist fünfmal so groß wie Österreich, dass die ganz andere Themen jetzt eben haben, ja. Und dass diese Stärke Afrikas aus dem Glauben kommt, nämlich diese karitative, soziale Stärke aus dem Glauben Afrikas kommt, aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Also das hat man hier nicht gesehen. Ich wünsche mir einen Papst, der mit beiden Seiten redet, aber ich wünsche mir einen Papst, der diese, wie soll ich sagen, die Glaubensstärke des globalen Südens, wo die Kirche wachsend ist, der möchte den Auftrag von Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich stehe für Mission, wir helfen dort eben diesen wirklich starken Kirchen und ich treffe dort auf Selbstlosigkeit in kondensierter Form, die aus dem Glauben kommt, denn Gottesliebe führt automatisch zur Nächstenliebe. Und deshalb brauchen wir einen Papst, der irgendwie, wie soll ich sagen, diesen europäischen Entschuldige, ich will nicht zu kritisch sein, weil ich hier ja auch so viel Gutes sehe. Die Kirche wächst ja wieder von unten. Ja. Die Jugendlichen, die heute in die Kirche kommen, die wollen eucharistische Anbetung und die wollen nicht Oberflächlichkeit und so weiter. Also das muss ich auch dazu sagen. Ich höre jetzt auf, weil dieses Thema mich eben sehr triggert, dieser Vergleich zwischen Europa, ja, wo ich wirklich eine sehr pessimistische Meinung habe. Wenn das sich hier nicht ändert, sind wir weg vom Fenster. Und deshalb wünsche ich mir einen Papst, der diese Missionsländer in ihrer Glaubensstärke repräsentiert, aber so, dass er das dann irgendwie noch schafft, es nach Europa zu bringen, weil ich möchte meine Heimat, unsere Heimatländer, ich möchte den Westen nicht aufgeben.
Gehen wir zurück zu Kardinal Kasper, der zweimal an einem Konklave teilgenommen hat, 2005, 2013. Weiter sagte, zum anderen würde ich persönlich wünschen, dass der neue Papst die Grundlinien, die Papst Franziskus gelegt hat, weiterführt. Franziskus hat viele Initiativen ergriffen, viele Türen geöffnet, auch viele Fragen zugelassen, dass man überhaupt darüber diskutieren kann, ohne zensuriert zu werden. Das hat eine andere, neue Atmosphäre geschaffen. Pater Karl, da würde ich gerne mal was einbringen, und zwar ein Beispiel für die Zuschauer. Beispiel Frauendiakonat. Er hat einfach das zugelassen, dass darüber diskutiert wird, hat auch das Ganze organisiert, Gremien eingerichtet und es wurde dann gesprochen. Und die Positionen konnten dargelegt werden und allein dieses Faktum, dass es zugelassen hat, darüber zu reden, hat schon Verhärtungen aufgelöst, dass die am Ende dann draufgekommen sind, dass wir nicht ein sakramentales Diakonat der Frau der Kirche einführen können. Das ist natürlich auch ein Ergebnis. Aber die Leute können es mal sagen, was aber nicht heißt, dass nicht eine andere Form von Frauendiakonat kommen kann, die nicht sakramental ist. Nur mal ein Beispiel, ja, was Kardinal Kasper ja hier womöglich meint.
Also Kardinal Kaspers schätze ich sehr, aber alle haben sich dann wieder im Westen lechzend jetzt, also wir dürfen wieder über den Frauendiakonat reden, das ist jetzt die Lösung, der Frauendiakonat und so weiter und so fort. Wir haben dogmatische Grundlagen, die sind hier eigentlich sehr klar. Es gab diese Kommission, dein Professor, bei dem du promoviert hast, war hier sehr klar. Also wir haben, es ist aufgearbeitet, die Sache, und man kann eine dogmatische, also von Gott geoffenbarte, nicht eine menschliche Meinung. Dogma ist was Positives, weil es heißt, wir glauben nicht an das, was ich mir so denke. Ja, also das machen alle anderen Ideologien und Philosophien. Also dazu brauchen wir keine Kirche, weil wir bringen Christus und seine Offenbarung in die Zeit, dass man wieder das so und dann das Wesentliche vergessen hat. Denn eines zum Beispiel habe ich jetzt noch nie gehört über Papst Franziskus. Er hat die Katechisten aufgewertet. Das Katechistenamt ist ein sakramentalisches Amt durch ihn geworden, durch diese Konstitution Ministerium Antiquum, ein altes Amt. Und wo sind wir in unserem Wissen? Wir wissen gar nichts, ja, dass wir 407.000 Priester, 600.000 Ordensfrauen und fast 3 Millionen Katechistinnen und Katechisten im globalen Süden haben, die dort die Kirche tragen. Und das sind auch Frauen, ja, die jetzt sakramentalisch auch dort in den Gemeinden ihren Dienst tun, die Leute vorbereiten auf die Messe, teilweise Gottesdienste auch halten. Ich habe das ja erlebt in vielen Ländern, aber nicht positioniert gegen das Weiheamt, ja, sondern bereiten, dass die Heilige Messe mitgefeiert wird, dass der Priester dann kommt, manchmal am Wochentag eben, um dann dort die Heilige Messe zu feiern, wo die Gläubigen kommen, die Glaubensunterricht geben und so weiter. Also da gibt es ja Laienämter, ein Laienamt, das er total aufgewertet hat. Ja. Und wenn man diese Dienste auch bei uns formatieren würde, also das wäre eine große Sache. Alle Bischöfe hier müssen ringen, wie versorgen wir die Gemeinden und so weiter und so fort. Ja. Und wir haben diese Form von Laientum, teilweise, muss ich schon sagen, also es ist viel Positives da, sehr viel Positives, aber eben wir haben es nicht in dieser Wertigkeit, wie wir es im globalen Süden haben. Also da sind Dinge von Papst Franziskus nicht gehört worden. Und ich fürchte eben, lieber Thomas, also wenn wir ein Diakonissentum bekommen jetzt eben, also ein sakramentalisches hat es gegeben, aber das war sehr auf wenige Themen jetzt eben, Taufhilfe und so weiter, für Erwachsene, Taufe und so weiter, nichts dagegen. Aber im Prinzip geht es ja um andere Themen, Also ich habe immer wieder gehört, dass das mit feministischen Vorstellungen und so weiter und wie die Kirche ungerecht ist, nur Männer und so weiter und so fort. Ja, also wenn man bei dieser Sicht bleibt und im Priestertum nicht ein Dienstamt sieht, für die Kirche ein Gegenüber jetzt auch eben in einer geschlechtlichen Analogie, der Priester nicht, also dient jetzt eben der Gemeinde weiblich, der Kirche, also ein Hinuntersteigen in den Dienst, in die Entäußerung, in der Christusnachfolge, also dann werden wir nicht weiterkommen. Dann hängen wir weiter hier fest und diskutieren lechzend über Themen, die uns letztlich eine säkulare und ungläubige Welt vorgibt. Und wir werden das Wesentliche eben dann nicht tun können, weil wir so blockiert sind, nämlich wirklich jetzt den Glauben an den Retter und Erlöser Jesus Christus rausbringen. Die Freikirchen wachsen, ja, weil sie genau das tun, und wir schrumpfen, weil wir genau das nicht tun.
Pater Karl, gestern hat katholisch.de getitelt: Trump witzelt, ich wäre gern Papst, und nennt dann einen Kardinal. Also, Donald Trump, der US-Präsident, hat nicht ernst gemeint, aber ja, dann doch gesagt, ich wäre gern Papst, das wäre meine erste Wahl. Wir haben schon zu Beginn festgestellt, Papstkandidaten, die müssen getauft sein, katholisch, männlich, nicht verheiratet. Priesterweihe, da hat ein paar Regeln irgendwie nicht erfüllt oder geht nicht mehr. Lassen wir es mal so. Und wenn er nicht Bischof wäre, müsste er zum Bischof geweiht werden. Auf die Frage, wen er selbst gerne als künftiges Oberhaupt der katholischen Kirche sehen würde, da sagte er, er habe keine Präferenzen, wer aus der Wahl hervorgehen solle, brachte aber dann doch einen möglichen Kandidaten ins Spiel. Wortwörtlich, ich muss sagen, wir haben einen Kardinal, der zufälligerweise aus einem Ort namens New York kommt und sehr gut ist. So der US-Präsident, der sich damit auf den New Yorker Erzbischof Timothy Dolan bezog, Pater Karl.
Also bitte lass mich nichts über den Trump sagen. Ja. Also meine einzigen Sympathien, die ich dazu habe, ist, dass dieser Mann, der nicht einzuordnen ist, dass ich immer an den Kaiser Konstantin denke, auch wenn das ein bisschen ein schlechter Vergleich ist. Aber es hat ja immer wieder Kaiser gegeben, und Kaiser Konstantin war der Erste, der das Christentum gefördert hat, in einer Zeit, wo alles noch heidnisch war. Also und der hat selbst total unmoralisch gelebt. Ja, der hat noch seine Frau und seinen Sohn hat er noch umbringen lassen und so weiter, wie er schon das Christentum gefördert hat. Also, und wir sehen das bei Trump auch, also der Mann, der moralisch, also eine Geschichte hat, die, ja, also, aber eben, man sieht, dass er offensichtlich jetzt eben Christliches fördert, und das müssen wir einfach auch anerkennen. Wenn da gebetet wird im Weißen Haus, dann muss ich sagen, als frommer Mönch ist das für mich etwas, weil eben Regierung und Leitung braucht den Heiligen Geist. Wir haben hier in Österreich durch gute Parlamentarierinnen verschiedenster Parteien ein Gebetsfrühstück im Parlament. Solche Sachen sind einfach wichtig, weil die den Heiligen Geist machen. Aber da, wenn er dann sagt, er wäre gerne Papst, also ich weiß nicht, ob das ein Witz ist, das ist eher gruselig.
Also, Karl, lass mal das. Wie sollte ein neuer Papst sein? Vielleicht noch eine Äußerung von Kardinal Civic. Wir brauchen einen Papst, der nicht nur an das Wohl der Kirche denkt, sondern auch an das Wohl der Gesellschaft, an das Wohl des Friedens, an das Wohl der Menschen. Der Papst kann nicht anders als an die ganze Welt denken.
Ja, ich glaube, der letzte Satz ist wichtig. Ein Papst kann ja nicht anders. Der sitzt ja nicht dort im Vatikan und ist damit beschäftigt, Diözesen zu ordnen oder irgendetwas. Das ist natürlich seine Hauptaufgabe, Dinge voranzubringen, auch in der Lehre. Das Vermächtnis von Papst Franziskus zum Beispiel, die Herz Jesu Enzyklika, dass wir uns auf das Wesentliche besinnen, das aus dem Herzen Jesu fließt. Also das ist ganz klar. Und daraus ergibt sich dann auch die Botschaft in die Welt hinaus. Also das ist wirklich wichtig. Aber gewählt wird nicht ein vatikanischer Diplomat, der dann jetzt eben Friedensbotschaften aussendet, sondern gewählt wird ein guter Hirte, wird ein Petrus, ja, der jetzt eben so wie Petrus jetzt eben sagt, auf dein Wort hin. Ja, also ich vertraue dich, Jesus. Ja, der dann sagt, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich sehr lieb habe, und dann mit der menschlich möglichen Kraft, aber eben dem Charisma dieses Amtes, die Kirche leitet. Also wir brauchen, wenn man kurz sagt, was wir als Papst brauchen, wir brauchen eine Person, die ein Geschenk des Heiligen Geistes für unsere Kirche und unsere Zeit ist.
Und wahrscheinlich wird es auch eine große Überraschung, wer dieses Mal Papst wird. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Ja, wieder darf ich darauf aufmerksam machen, dass wir von Missio diese Gebetskarten haben, dass wir ab heute eine 7-tägige Kurznovene beten um die 7 Gaben des Heiligen Geistes für die Bischöfe im Konklave. Ich stelle das immer in WhatsApp und bei der Mittagsmesse werde ich das immer jetzt eben zeigen, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle für einen guten neuen Papst beten. Das tun wir jetzt sofort. Ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank nochmal Ihnen auch fürs Einschalten, fürs Interesse, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen auf die Fürsprache Gottes Mutter Maria. Frieden für die ganze Welt. Ja.